Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. Danke fürs Einschalten der Informationen aus Religion und Gesellschaft. In der Krise an der Grenze von Polen und Belarus sind auch bereits mehrere Menschen ums Leben gekommen. Oft sind es dann polnische Muslime, die die Beerdigungen organisieren. Dazu hören Sie gleich eine Reportage. Danach stellen wir Ihnen Pläne vor für einen neuen Studiengang, die Humanistik. Das soll so etwas sein wie die wissenschaftliche Variante des Humanismus. Und wir treffen einen Roboter, der den Pflegenotstand beheben soll. Von Belarus über die Grenze nach Polen schaffen es derzeit nur wenige Migrantinnen und Migranten. Doch auch diejenigen, die das schon geschafft haben, sind dann noch nicht am Ziel angekommen. Viele verstecken sich, um nicht zurückgeschickt zu werden. Und dabei sind einige auch bereits gestorben im Wald hinter der Grenze, beispielsweise an Unterkühlung. Die kleine muslimische Gemeinde im Osten Polens, die versucht, dann diesen Menschen eine möglichst würdevolle Beerdigung zu ermöglichen, zu bereiten und führt eben islamische Bestattungen durch. David Zajons hat sie begleitet.
Eine muslimische Beerdigung im katholischen Polen. Auf dem Grab stehen die Buchstaben NN, die Identität des Verstorbenen unbekannt. Der Mann kam ums Leben, nachdem er es von Belarus über die Grenze nach Polen geschafft hatte. Wahrscheinlich, so vermuten sie hier, starb er dann im Wald durch Unterkühlung. Jetzt soll ihm ein möglichst würdevoller Abschied bereitet werden, sagt der Imam der Gemeinde. Unsere muslimische Tradition besagt, dass man Muslime auf einem muslimischen Friedhof bestatten sollte. Die Gemeindemitglieder sind Tataren, eine kleine muslimische Minderheit im Osten von Polen, nahe der Grenze zu Belarus. Seit mehr als 600 Jahren leben sie in der Region. Jetzt haben sie hier auf ihrem kleinen Dorffriedhof schon mehrere Migranten begraben müssen. Es kommt jetzt Frost und Schnee. Das ist das Ende für sie, sagt eines der Gemeindemitglieder. Direkt nach der Beerdigung bekommt der Gemeindevorsteher einen Anruf. Die jemenitische Botschaft. Sie buchstabiert den Namen eines Verstorbenen. Wieder wurde eine Leiche im Wald gefunden. Schon wieder eine Beerdigung. Diesmal ist die Identität des Verstorbenen bekannt. Sogar sein Bruder reist extra aus dem Jemen an. Auch andere Muslime aus Polen kommen, darunter der Syrer Kasim Shadi. Er selbst war vor einigen Jahren als Flüchtling ins Land gekommen. Es gibt in Polen nicht viele von uns Muslimen. Und auch wenn ich ihn nicht kannte, wollte ich hierher kommen, als gute Tat. Die Gemeinde versucht auch durch Lebensmittellieferungen zu helfen. Damit sollen Migranten versorgt werden, die im Wald gefunden werden. Aber die Gemeindemitglieder bekochen auch die polnischen Grenzschützer. 300 Teller Suppe jeden Tag, erzählt der Gemeindevorsteher. Als muslimische Gemeinde in Bohoniki versuchen wir, den Migranten und den Uniformierten zu helfen, weil einfach jeder ein Mensch ist. Das Ziel der muslimischen Gemeinde, ein bisschen Menschlichkeit im dramatischen Konflikt an der polnischen Ostgrenze.
Aus Polen war das eine Reportage von David Zajons. Und wir bleiben bei der Menschlichkeit, denn damit lässt sich ja der Begriff Humanismus übersetzen, mit dem Streben nach Menschlichkeit. Humanistische Lebenskunde, das ist in Berlin und Brandenburg ein recht beliebtes Schulfach. Es ist gleichberechtigt mit dem Religionsunterricht, sei ja christlich, islamisch oder jüdisch. Doch wer Religion unterrichten will, der kann eine entsprechende Theologie an einer deutschen Universität studieren. Seit ein paar Jahren auch jüdische oder islamische Theologie. Wer allerdings humanistische Lebenskunde unterrichten will, der sucht in Deutschland vergeblich nach einem entsprechenden Studiengang. Anders als etwa in den Niederlanden, Belgien oder den USA. In Deutschland gibt es also keine Humanistik. Der Humanistische Verband will das allerdings ändern. Am Wochenende wurde über den aktuellen Stand der Planung diskutiert und Pascal Fischer war bei dieser digitalen Veranstaltung dabei.
Eigentlich war das ein utopisches Denken am vergangenen Wochenende. Denn ein Fach namens Humanistik an einer deutschen Universität, das sei gerade eher unwahrscheinlich, sagte Ralf Schöppner, Direktor der Humanistischen Akademie Deutschland und Tagungsmoderator. Schon die Theologie erscheine vielen Unileitungen heute deplatziert.
Und dann kommen noch jetzt welche mit Weltanschauung an. Das ist also gar nicht so einfach, das zu vermitteln, wieso das eine wissenschaftliche Disziplin sein soll.
Inhalte könnten sein, die Geschichte des Humanismus seit der Renaissance, womöglich seit der antiken politischen Theorie- und Lebenskunstlehre. Feste moralische Lehrsätze, wie in der Theologie, werde es aber kaum geben. Dafür plädierte Frieda Otto Wolf, Philosophieprofessor an der FU Berlin.
Ja, ich denke, das ist ein grundlegender Unterschied zwischen unserem praktischen Humanismus und den Religionen und manchen Ideologiengemeinschaften gibt, nämlich die, dass wir keine Dogmatik haben.
Doch auf welcher Basis liefert die Humanistik dann Orientierung? Der Philosoph und frühere Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin betonte, die Humanistik artikuliere das normative Fundament, das die Weltgemeinschaft zusammenbindet, die Menschenrechte.
Ohne Menschenrechte keine humanistische Praxis. Der Menschenrechtsdiskurs und die Menschenrechtspraxis ist das erfolgreichste politische Projekt humanistischen Denkens und humanistischer Ethik.
Eine Humanistik sei dann keine eigene Weltanschauung im strikten Gegensatz zu Religionen, sondern der Kern dessen, was universell wohl begründet sei. Auch Religiöse könnten diesem Kern ohne Probleme zustimmen. Nicht recht klar wurde allerdings, warum es dafür ein eigenes Fach Humanistik braucht, wo all das doch von Philosophen und anderen Fachwissenschaftlern schon geleistet wird. Oder anders gesagt, es gibt die Humanistik schon, auch ohne entsprechenden Studiengang. Auch weiterhin will man an aktuelle Diskurse andocken und Verirrungen der europäischen Aufklärung aufdecken, bei Kolonialismus und Sexismus beispielsweise. Antihumanistischen Tendenzen gelte es zu begegnen, ob nun bei Querdenkern, Antidemokraten, neoliberalen, materialistischen Hirnforschern oder gar der Identitätspolitik. Womöglich brauche die Humanistik auch eine empirische Sozialforschung, regte die Psychologieprofessorin Tatjana Schnell an, die in Innsbruck und Oslo lehrt. Sie präsentierte ihre Forschungsergebnisse. Während spirituelle Weltenwandler und Agnostiker eher zu Sinnkrisen neigten, scheinen Religiöse und Atheisten wegen ihrer gefestigten Weltbilder auch psychisch gefestigter. Aber
Menschen, die sich dem Humanismus zuordnen als Weltanschauung, haben hier die höchste Sinnerfüllung. Noch mehr als das Christentum, also Personen, die sagen, ich fühle mich dem Christentum zugehörig. Und deutlich höher als Atheistinnen und Agnostikerinnen.
Humanisten seien möglicherweise Zwitter zwischen einer weltanschaulichen Offenheit und festen Werten. Viele Ideen für große Fakultäten also. Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg hält es indes kleiner. Man sei zuversichtlich, 2022 eine humanistische Fachhochschule eröffnen zu können. Analog zu den FHs in kirchlicher Trägerschaft. Ein Fach Humanistik werde es aber auch dort nicht geben. Eher stehe dann ein praktischer Humanismus in drei Fächern auf dem Lehrplan. Angewandte Ethik, soziale Arbeit und humanistische Lebenskunde. Martin Mettin entwickelt schon jetzt Curricula zur Aus- und Weiterbildung von Lebenskundelehrern.
Die Schülerinnen und Schüler können in diesem Unterricht lernen, dass es keinen überirdisch vorherbestimmten Sinn des Lebens gibt, dass Menschen ihrem Leben aber durchaus selber einen Sinn geben können. Dabei verstehen sich die Lehrkräfte selbst oftmals eher als Lernbegleiter und weniger als Wertevermittlerinnen.
Die Curricula für Lebenskundelehrerausbildungen werden bislang vor allem für die Grundschulen entworfen. Denn in den weiterführenden Schulen Berlins zum Beispiel konkurriert eine humanistische Lebenskunde mit dem Ethikunterricht. Hier war die Humanistik auf der Tagung am konkretesten fassbar. Das hätte auch für ein Referat zur humanistischen sozialen Arbeit gelten können, das leider ausfiel. Man improvisierte und diskutierte unter anderem, wie Seelsorge zu nennen sei. Denn auch weltliche oder nicht-religiöse Seelsorge, das klinge immer noch nach Metaphysik. Spiritual Care sei neutral, erinnere aber an die Caritas.
Das ist ja eine Debatte, die hatten wir schon mal. Und da hatten wir uns dann für humanistische Lebensberatung entschieden. Aus, finde ich, guten Gründen.
Erinnerte sich Frieda Otto Wolf. Voller Bewunderung blickte man mit dem Bildungswissenschaftler Wiel Feugeles in die Niederlande. In Utrecht entstand 1989 die Universität für humanistische Studien mit derzeit 550 Studierenden, die später in Feldern wie der Sozialarbeit, dem Ethikunterricht oder auch der Seelsorge im Krankenhaus arbeiten können. Die Forschungsgebiete in Utrecht klingen wie ein Wunschzettel hiesiger Humanisten. Humanismus in der Geschichte des abendländischen Denkens und in anderen Kulturen. Lebenskunst und Sinnsuche, Bildungstheorien, Pädagogik, empirische Bildungsforschung, positive Psychologie.
I think it's a good way if humanism is inspired by different ideas, by different theories.
Ein vielstimmiger Humanismus mit vielen Perspektiven sei das, so Wiel Feugeler, inspiriert von verschiedenen Theorien und wissenschaftlich geboten, aber in den Ohren deutscher Humanisten bislang eine Luxusvorstellung. Eine Humanistik wäre demnach weniger ein klar umgrenztes Fach, eher eine interdisziplinäre Fakultät. Auf dem Weg zu solchen Zielen könnte die Außendarstellung der Humanisten noch besser sein, merkte man selbstkritisch an. Die christlichen Kirchen zum Beispiel veröffentlichten Statements zu ethischen Fragen in der Corona-Krise einfach schneller, präsentierten sich als unverzichtbare Ratgeber. Katrin Raczynski vom Humanistischen Landesverband Berlin-Brandenburg etwa monierte:
Wir haben unterschiedlichste Meinungen zu komplexen Fragestellungen. Wir hätten eigentlich gewünscht, uns in der aktuellen Krise uns qualifiziert äußern zu können. Und wir können es sicherlich auch, bloß da fehlt ein bisschen die Systematik.
Punktuell etwa beim Thema Sterbehilfe gelänge das aber. Doch auch hier scheint es noch Koordinierungsbedarf zu geben. Die einen plädierten für konkrete Handreichungen an die Öffentlichkeit, die anderen für eine Humanistik, die erst einmal der Öffentlichkeit hilft, ethische Probleme in ihrer Komplexität zu begreifen. Innerhalb des Verbands und nach außen gibt es also noch viel zu tun für ein Fach Humanistik. Ralf Schöppner mahnt deshalb zu Realismus, auch bei der geplanten Fachhochschule.
Man muss es runterbrechen auf das, was man dann am Ende bekommt. Und da ist wirklich Berlin Vorreiter und wird eine wichtige Funktion haben. Denn wenn das funktioniert und wenn sich bestätigt, was wir denken, dass der Bedarf dafür da ist, ja, dann ist das sicherlich ein Vorbild für andere Bundesländer.
So hat man den Weg zu einer Humanistik an deutschen Hochschulen zwar begonnen, aber dieser Weg könnte noch recht lang sein.
Pascal Fischer über die Pläne für das Fach Humanistik und für eine humanistische Hochschule. Einen Pflegenotstand, einen Betreuungsnotstand, den gibt es nicht nur in Krankenhäusern, wo ja gerade wieder die Betten knapp werden wegen der vielen Covid-Patientinnen und Patienten. So einen Notstand gibt es auch in Alten- und Pflegeheimen und das auch ohne Pandemie. Dort fehlen bundesweit nämlich rund 20.000 Pflegekräfte und der Bedarf wird in den kommenden Jahren wohl noch weiter wachsen. Könnten da Roboter einspringen? Das fragt sich ein Forscherteam in Garmisch-Partenkirchen. Es entwickelt einen Pflegeroboter, der soll Essen bringen, den Blutdruck messen oder auch an die Tabletten erinnern. Burkhard Schäfers hat sich diesen Roboter angeschaut.
Bringe mir bitte Spaghetti.
Bei mir wurde Spaghetti bestellt. Bitte tipp mich an, wenn die Bestellung bereit ist. Hallo. Ich bringe dir Spaghetti und werde das Tablett auf den Tisch stellen.
Garmi ist weiß, fast so groß wie ein Erwachsener, sein Kopf sieht aus wie ein Raumfahrerhelm und er bewegt sich auf Rollen. Mit seinen Greifarmen bringt der Roboter das Tablett mit dem bestellten Essen und stellt es vor der Testperson auf dem Tisch ab. Garmi ist ein Roboter im Versuchsstadium, an dem Forscherinnen und Forscher der Technischen Universität München seit knapp 3 Jahren tüfteln.
Was er heute schon kann, ist kleine Hol- und Bringdienste. Er kann auf jeden Fall kommunizieren. Und was er auch kann, ist auch schon den Bereich der Telemedizin abdecken. Das heißt, dass ein Arzt oder eine Ärztin unmittelbar mit dem alten Menschen in seiner Wohnung oder auch in der Pflegeeinrichtung dann kommunizieren kann und auch sogar erste Diagnosen, Ferndiagnosen durchführen kann.
Stefan Thiel ist Programmmanager des sogenannten Geriatronik-Teams. Der Begriff Geriatronik steht für die Verbindung von Altersheilkunde und Technik. In einer Außenstelle der TU München in Garmisch-Partenkirchen erforschen sie den Einsatz von Robotik und maschineller Intelligenz in der Altenpflege.
Unser Ziel ist, hier ein Werkzeug zu entwickeln, das den Menschen dient und verwendet werden kann, ähnlich wie ihr Handy zum Beispiel. So soll das auch mit diesem robotischen System sein. Es soll eine Hilfe darstellen zur Unterstützung.
In Deutschland leben mehr und mehr alte Menschen. Der Bedarf an Pflege wächst. Zugleich fehlen 200.000 Pflegerinnen und Pfleger, Tendenz steigend. Werden sich also in absehbarer Zukunft Maschinen statt Menschen um die Alten kümmern? Das kann sich Alexander Huhn, Kreisgeschäftsführer der Caritas in Garmisch-Partenkirchen, nicht vorstellen.
Pflege ist nach wie vor eine Beziehungstätigkeit, also Pflege muss von Mensch zu Mensch stattfinden, aber es gibt eine Vielzahl an Tätigkeiten, die kann der Roboter gut zum Beispiel oder technische Assistenzsysteme oder das kann vielleicht sogar der Roboter besser. Da denke ich zum Beispiel an die vielen Hol- und Bringdienste in den Kliniken oder Altenheimen oder vielleicht zum Beispiel an das Clustern von Tabletten.
Im Landkreis Garmisch, ganz im Süden Bayerns nahe der Zugspitze, leben überdurchschnittlich viele alte Menschen. Mehr als jeder Vierte ist über 60 Jahre, sagt Caritas-Mann Alexander Huhn und macht sich deshalb keine Sorgen, dass die Nachfrage in katholischen Alteneinrichtungen zurückgeht.
Wir haben kein Problem, Kunden zu finden, aber Sie haben recht, wir haben ein Problem, Personal zu finden, was auch wiederum damit zusammenhängt, dass wir Randlage sind. Das heißt, für junge Familien ist es gar nicht so attraktiv, nach Garmisch-Partenkirchen zu ziehen. Und gerade im Pflegebereich, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind ein Niedriglohnbereich, aber doch im Bereich der Pflege muss ich mir dann mit dem, was ich bekomme, natürlich auch die Lebenshaltungskosten hier auch leisten können.
Seine Hoffnung? Dass eine gute Verknüpfung von menschlicher Arbeit mit Technik mehr Jüngere motivieren könnte, Pflegerin oder Pfleger zu werden. Zum Beispiel, indem die Pflegekräfte mehr Zeit für den Einzelnen haben, weil ein Roboter das Essen verteilt.
Hallo, ich bin hier, um deine Bestellung aufzunehmen. Heute gibt es Spaghetti, Lasagne und Schnitzel. Was kann ich dir bringen?
Sie können sich das schon so vorstellen, dass in Zukunft Sie mit diesem System, so wie mit Alexa jetzt auch schon teilweise, eben auch schon unterhalten können und auch gewisse Rückfragen möglich sind, die im ganz normalen Gespräch stattfinden. Allerdings ist die Erwartung jetzt noch zu weit gegriffen, dass wir jetzt so eine Unterhaltung führen können, wie wir das jetzt machen. Das wird erst in fernerer Zukunft wahrscheinlich möglich sein.
Stefan Thiel von der TU München plädiert für einen nüchternen Blick auf die Technik. Selbst wenn sich sein Forschungsteam im internationalen Vergleich schon recht weit sieht, bis Garmi auf den Markt komme, könne es noch 10 bis 15 Jahre dauern. Maschinen mögen gut darin sein, Routinen auszuführen. Ihr Vorteil ist auch, dass sie nicht müde werden, keine Pausen brauchen und in Pandemiezeiten niemanden anstecken. Sich souverän über die Flure eines Altenheims zu bewegen und Menschen zu helfen, das sei schon wesentlich komplizierter, verdeutlicht Physiker Thiel an einer vermeintlich simplen Alltagsaufgabe.
Wenn Sie mal mit kognitiven Fähigkeiten, die Sie haben, mal hingehen, ein Handtuch zu falten, da würden Sie sagen, das ist jetzt erstmal kein großes Problem für Sie. Für so ein robotisches System ist das in der Tat erstmal noch eine Herausforderung. Vielleicht nicht unbedingt immer nur diese Aufgabe zu erfüllen, sondern die Aufgabe in einer bestimmten Zeit zu erfüllen.
Das wird augenfällig, wenn man Gami, dessen Entwicklung noch ganz am Anfang steht, bei seinen etwas ruckligen Bewegungen beobachtet. So klobig wie jetzt soll der Roboter künftig nicht aussehen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treibt die Frage um, nach welchem Vorbild sie Gami konstruieren sollen. Empathie und Zuneigung zu programmieren sei nicht der Anspruch, sagt Stefan Thiel.
Wir nennen das zwar humanoid, also menschenähnliche Maschine, aber ist natürlich so eine Sache, wie weit wollen wir uns wirklich dem Menschen annähern. Da gibt es Studien, die zeigen, dass je näher wir uns dem Menschen als Ebenbild annähern, desto größer ist, sag jetzt mal, die Schwierigkeit mit der Akzeptanz der Menschen diesem System gegenüber. Und deswegen sind wir da sehr, sehr vorsichtig. Im Augenblick tendieren wir eher dazu, das System in Form eines Butlers zu zeigen, um die Akzeptanz dementsprechend auch hochzuhalten.
Alte Menschen sollen mit Hilfe des Roboters möglichst lange zu Hause leben können. Dazu muss das Forschungsteam der TU München wissen, was potenzielle Nutzerinnen und Nutzer von einem Service-Roboter erwarten. Denn noch ist offen, was genau er können soll. Snacks zubereiten, den Geschirrspüler ausräumen, Physiotherapie anleiten? Die Kommunikationspsychologin Eva Jahn testet Gami gemeinsam mit alten Menschen. Sie interessiert?
Ob Sie sich Verbesserungen wünschen, soll er schneller fahren? Haben Sie ihn gut verstanden oder wurden Sie gut von Gami verstanden durch die Spracherkennung? Ob Sie Angst haben vielleicht? Und was müsste sich eventuell ändern, dass Gami bei Ihnen zu Hause fahren kann? Müsste der Teppich weg zum Beispiel? Und welche anderen Unterstützungen können Sie sich vorstellen? Was könnte man noch weiterentwickeln?
Am häufigsten gefragt seien Hol- und Bringdienste, Erinnerungen an Termine und daran, regelmäßig etwas zu trinken, berichtet Eva Jahn. Um den Roboter zur Marktreife zu bringen, müssen die mehr als 40 Fachleute aus der Informatik, dem Maschinenbau oder der Elektrotechnik noch etliche Fragen klären. Arbeitet das System sicher? Wer haftet, falls die Maschine doch mal einen Fehler macht? Und wer finanziert einen solchen Service-Roboter, der so viel kosten dürfte wie ein Mittelklassewagen? Die Krankenkassen? Träger von Altenheim? Zudem sei noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten.
Die Technik muss smarter werden, die Spracherkennung muss besser werden. Wir müssen ja klären, wo die Daten gespeichert sind. Internet ist immer die Frage. Und natürlich die Bereitschaft der Personen, auch mit den Robotern zu interagieren. Wenn wir uns jetzt 80-Jährige anschauen, ist natürlich in 20 Jahren bei jetzigen 60-Jährigen ganz anders.
Ein wichtiges Element des Roboters ist das Videodisplay. Darüber sollen alte Menschen Kontakt zu ihrer Familie, zum Pflegedienst oder zu Medizinern aufnehmen können. Ärztinnen und Ärzte könnten dann die Arme des Roboters fernsteuern und im Notfall erste Untersuchungen aus der Ferne vornehmen. Erste vielversprechende Versuche hat es gegeben. Sollte etwa ein älterer Mensch zu Hause stürzen, könnte der Roboter den Notarzt rufen, sagt Alexander Huhn vom Caritasverband.
Der Notarzt könnte während der Fahrt schon Kontakt treten mit dem Patienten. Der Roboter könnte eine Sprachverbindung herstellen zwischen Notarzt und Patient. Und der Roboter könnte auch Blutdruck messen, bis hin vielleicht sogar zu dem Einsatz von dem Defibrillator. Von Garmisch bis nach Mittenwald braucht man im Notarzt 20 Minuten. Also könnte diese 20 Minuten nutzen, um hier schon Vitalwerte zu überliefern an den Notarzt im Fahrzeug. Und der wüsste sofort, wenn er zur Tür kommt, was er zu tun hat. Und der Notarzt müsste nicht mal die Tür aufbrechen, sondern der Roboter sperrt einfach auf.
Sieht so die Zukunft der Pflege aus? Einerseits dürfte Corona die Offenheit gegenüber Technik vergrößert haben. Andererseits wird vielen bewusst geworden sein, welche Bedeutung menschliche Zuwendung für die seelische Gesundheit hat.
Der Mensch ist ja was ganz Individuelles und jetzt gerade als Vertreter auch eines kirchlichen Wohlfahrtsverbandes habe ich natürlich ein Bild, was Menschsein bedeutet. Und da wäre es mir lieber, zu sagen, Roboter kann assistieren, kann helfen, aber ist natürlich kein Menschersatz.
Roboter für die Pflege, das war ein Beitrag von Burkhard Schäfers. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten kontrovers weiter mit der gleichnamigen Sendung und dem Thema Lockdown für Ungeimpfte. Ist der nötig oder spalterisch? Wenn Sie da mitdiskutieren möchten, können Sie das unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Mit diesem Hinweis endet Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.